ARD.
Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche will die Förderung für private Solaranlagen streichen. Bislang bekommt, wer eine Solaranlage auf dem Dach hat und einen Teil des Stroms ins öffentliche Netz einspeist, dafür eine garantierte Vergütung. Unabhängig also vom schwankenden Strompreis. Aktuell sind das knapp 8 Cent pro Kilowattstunde. Diese staatliche Förderung, die bräuchte es nicht mehr, meint die Wirtschaftsministerin. Solaranlagen seien inzwischen so günstig, die rechneten sich auch so. Das stimme so nicht, jedenfalls nicht für jeden Eigenheimbesitzer, meint dagegen Tobias Möcke von der PV Energy Group. Meine Kollegin Claudia Plass hat ihn bei der Installation von Solaranlagen auf einem Dach in Hamburg interviewt und da hat er ihr Folgendes gesagt.
Wir möchten ganz klar sagen, dass die Diskussion, ob eine Einspeisevergütung sinnvoll ist, die 100% aus Steuergeldern finanziert ist, wirklich wichtig und richtig ist. Nichtsdestotrotz ist es auch wie in anderen Bereichen des Lebens so, dass leider vor allem die Menschen mit kleinerem Einkommen und kleineren Immobilien darunter etwas mehr leiden, weil diese in ihrer Finanzierung oder in der Investition etwas enger gestrickt sind aufgrund der kleineren Anlagengröße.
Tobias Möcke glaubt, dass beim Wegfall der Förderung insgesamt weniger Solaranlagen installiert würden, vor allem solche kleineren Anlagen bei Privatleuten. Aber wäre das so schlimm? Der Ausbau von Solarenergie ging in den letzten Jahren doch gut voran. 2023 und 2024 haben wir unsere Ausbauziele sogar übertroffen. Ihr seht, der Vorstoß von Katharina Reiche, der wirft eine ganze Menge Fragen auf. Wir wollen heute möglichst viele davon klären und zwar wie immer in gerade einmal gut 10 Minuten. Top, die Wette gilt. Unser Kandidat heute ist Markus Plettendorf und eure Moderatorin, das bin ich, Susanne Tappe. Daran merkt ihr schon, wir sind nicht bei Wetten, dass, denn sonst wird's ja keine Frau moderieren, sondern wir sind bei 10 Minuten Wirtschaft. Und uns gibt es jeden Montag bis Freitag neu in der ARD Audiothek. Schön, dass ihr zuhört. Hallo Markus.
Hallo Susanne.
Heute mal gleich Butter bei die Fische. Strom ist in den vergangenen Jahren teurer geworden, Solaranlagen hingegen viel günstiger. Braucht es da noch eine Förderung, damit Hausbesitzer sich eine Solaranlage für ihr Dach kaufen?
Jein. Am Ende entscheidet natürlich immer auch ein bisschen der eigene Geldbeutel. Kaufe ich mir so eine Solaranlage jetzt, weil ich ein Gutmensch bin und den Strom viel selbst verbrauche? Oder mache ich das mit einem ganz spitzen Bleistift und rechne eben so eine Einspeisevergütung mit rein? Dann spielt es eben schon eine Rolle, ob ich mit der Anlage auch Geld reinbekomme oder eben nur den Eigenbedarf decke. Also Auswirkungen hat das Ganze schon.
Und rechnen tut natürlich jeder, sprich man rechnet sich am Anfang einmal aus, diese Investition in die Solaranlage, lohnt die sich für mich überhaupt, wenn ich jetzt ein sehr, sehr schattiges Dach habe? Und wenn sie sich lohnt, ab wann lohnt sie sich denn, ne?
Genau, du sprichst über das, was die Wirtschaftsprofis Amortisationszeit nennen. Also nach wie vielen Jahren habe ich meine Investition, also das, was mich die Solaranlage kostet, dann entweder durch die Einsparung bei meinen eigenen Stromkosten, wenn ich es viel selbst verbrauche, oder aber auch durch diese garantierte Vergütung, wenn ich Strom ins öffentliche Netz einspeise und Geld dafür kriege. So, wie lange dauert das, bis ich meine Investition wieder drin habe? Das ist für ganz, ganz viele eine entscheidende Frage. Und es ist logisch, klar rechnet sich eine Anlage schneller, wenn ich auch Geld damit verdiene. Aber, und das muss man jetzt ganz klar dazu sagen, diese Subventionen kosten den Staat sehr, sehr viel Geld. Und ein Teil der Wahrheit ist eben auch, dass Solarkollektoren in den vergangenen Jahren wirklich deutlich, deutlich günstiger geworden sind und auch noch leistungsfähiger. Sprich, sie amortisieren sich ohnehin schneller. Die Preise, die werden in Euro pro Kilowatt Peak angegeben. Peak, das ist sozusagen diese theoretische Spitzenleistung, wenn nichts verschattet ist und die bestmöglichen Bedingungen für die Solarzelle herrschen. Und wenn man sich diese Zahlen jetzt mal anguckt, dann sind allein in diesem Jahr die Preise für komplette Anlagen um mehr als 10% gefallen, für einzelne Solarmodule sogar um mehr als 20%. Und Anbieter von solchen Anlagen, die rechnen auch vor, dass sich ihre Anlagen inzwischen schon nach 10 Jahren rechnen können.
Aber bei diesen Rechnungen, da ist doch die bisherige Förderung dann noch mit drin, oder?
Jein. Jetzt sind wir wieder bei dem, was ich anfangs sage, Thema Eigenverbrauch. Also Beispielrechnungen zeigen, dass diese staatliche Förderung umso unwichtiger wird, je höher mein eigener Energieverbrauch durch die eigene Solaranlage gedeckt wird. Also verbrauche ich wenig und speise viel ein, dann ist diese Einspeisevergütung sehr wichtig. Und wenn die wegfällt, dann kann sich diese Amortisationszeit schon mal eben verdoppeln. Nutze ich den Strom selbst? Also habe ich zum Beispiel ein E-Auto, was ich da mit voll mache, eine Wärmepumpe, einen Batteriespeicher, sodass ich eben nicht nur auf die Tagesstunden angewiesen bin, dann spielt die Einspeisevergütung eine viel, viel geringere Rolle für eben diese Amortisationszeit. Und zudem sorgt so ein hoher Eigenverbrauch und gepaart noch mit dem Batteriespeicher auch dafür, dass die Netze nicht so stark belastet werden. Es ist ja jetzt so, wenn viel zu viel Sonnenstrom oder auch Windenergie im Netz drin ist, dann müssen die Stromnetzbetreiber die Netze stabilisieren. Das heißt, die drehen Windräder aus dem Wind. Die Anlagenbetreiber von den Windrädern kriegen dann trotzdem Geld dafür, weil ihre Energie ja grundsätzlich zur Verfügung steht. Redispatch nennt sich das Ganze, gilt für Solar ganz genauso. Woanders werden dann Gaskraftwerke hochgefahren. Und diese Redispatch-Maßnahmen, die sind wirklich extrem teuer. Und je weniger es davon braucht, umso günstiger ist der Strompreis, weil eben diese Redispatch-Kosten über die Netzentgelte auf alle mit umgelegt werden.
Das heißt, hoher Eigenverbrauch, Batteriespeicher im Keller, davon profitieren dann alle Stromkunden. Das ist ja auch ein bisschen das, was Reiche jetzt sagt. Sie sagt, zum einen braucht es die Förderung angeblich nicht mehr, darüber diskutieren wir ja gerade. Und zum anderen ist es für die Netze schwierig, wenn zu viele Leute ungesteuert ihren Strom vom Dach ins Netz einspeisen. Das ist natürlich diskutabel. Allerdings muss man auch sagen, wir haben bis jetzt auch wenig Regulationsmöglichkeiten, weil wir haben ja zum Beispiel diese intelligenten Stromzähler, die man bräuchte, um das alles auch bei Privathaushalten besser zu steuern. Die haben wir ja noch gar nicht verbaut in Deutschland, ne?
Genau, also du hast einen Punkt. Die Frage ist, macht es jetzt Sinn, sozusagen eine Bremse in den gesamten Ausbau reinzuhauen? Oder müsste man nicht hingehen und sagen, gut, Einspeisevergütung ist vielleicht das falsche Instrument. Wir müssen sehr viel mehr für intelligente Stromnetze sorgen. Wir müssen Batteriespeicher bauen, damit der Strom wirklich vor Ort produziert und dann auch direkt verbraucht wird und gar nicht erst in große Netze geht. Das ist eine ziemliche Grundsatzfrage. Frage.
Okay, bleiben wir aber noch mal ganz kurz bei der Frage, wird meine Förderung gestrichen oder nicht? Und ist denn das überhaupt zulässig? Weil ich habe mich gefragt, das soll jetzt ja nur Privatkunden treffen. Die Bestandsanlagen nicht, die haben Bestandsschutz, die werden dann weiter gefördert. Neue Anlagen, da würde die Förderung gestrichen. Klingt für mich jetzt alles so ein bisschen nach Ungleichbehandlung. Ist das denn rechtlich so überhaupt zulässig?
Ja, juristische Fangfrage an einen Nichtjuristen. Also ich bin sicher, dass es da Klagen geben würde. Für die Netze sind im Übrigen spannenderweise eher die alten Bestandsanlagen ein Problem, weil die sich im Gegensatz zu neuen Anlagen vom Netzbetreiber eben nicht abschalten und regulieren lassen. Wie gesagt, ich bin sicher, da wird es Klagen geben. Bestandsschutz ist halt Bestandsschutz. Wenn ich irgendwas investiere, dann möchte ich schon mich auch darauf verlassen können, dass die Bedingungen, unter denen ich das mache, dann auch eine gewisse Halbwertszeit haben. Ob man jetzt wirklich privat und kommerziell und von der Größe abhängig wirklich so ohne weiteres voneinander trennen kann, ich denke, da werden dann Fachjuristen drüber entscheiden. Vielleicht aber nochmal ein Satz so zur Aufklärung. Es geht hier im Moment nicht um die sogenannten Balkonkraftwerke, ne? Nur, dass das nochmal ganz, ganz klar ist. Da sind meines Wissens nach im Moment keine Änderungen geplant und eigentlich bis auf wenige Ausnahmen, wo es dann eben trotzdem passiert, sollen die ja auch gar keinen Strom ins öffentliche Netz einspeisen, sprich eine Einspeisevergütung gibt es da auch nicht. Es geht um die größeren Anlagen auf dem Dach. Da hat Frau Reiche jetzt keine Größe definiert und sagt, ab so und so viel Quadratmetern oder Kilowatt-Peak gilt das. Im Regelfall haben diese Anlagen nicht mehr als 10 Kilowatt-Peak, aber davon gibt es eben sehr, sehr viele. Laut Bundesverband Solarwirtschaft wurden in den Jahren 2023 und 2024 jeweils mehr als 1 Million neue Anlagen installiert, so viele wie nie zuvor.
Ja, man muss vielleicht nochmal sagen, das Ganze ist ja noch in der Diskussion, also uns fehlen noch Details. Was hat Frau Reiche eigentlich ganz genau vor? Dann werden einige Dinge Gerichte entscheiden, genau wie du sagst. Es geht aber ja noch weiter. Es fürchten jetzt ja auch viele Verbände, dass bei einem Wegfall der Förderung weniger und kleinere Anlagen gebaut werden. Sprich, da gibt es weniger Aufträge. Sprich, da könnten Arbeitsplätze wegfallen. Ist da was dran oder ist das übertrieben?
Ja, jetzt beschreitest du das weite Feld der staatlichen Förderung. Staatliche Förderung, das ist so ein bisschen, ich mache da mal einen Vergleich, so ein bisschen wie Drogenkonsum. Man gewöhnt sich da sehr, sehr schnell dran und kommt auch nur sehr schwer wieder davon los. Wir erinnern uns an den Aufschrei, als die Förderung für den Kauf von E-Autos plötzlich gestrichen wurde. Mhm. Klar, die Autobranche hat gelitten, der Absatz brach sofort gravierend ein, inzwischen erholt er sich wieder ein bisschen, wenn auch mit geringeren Preisen. Also in der Tat, der Wegfall von Subventionen hat häufig weitreichende Konsequenzen. Können wir uns auch die Solarindustrie selbst angucken. Die haben wir früher schon mal gefördert, sehr, sehr intensiv sogar, und dann eben diese Förderung reduziert. In der Folge gibt es heute keine nennenswerte Solarzellenproduktion mehr in Deutschland, also keine Hersteller von Solarmodulen. Die kommen fast ausnahmslos aus China. Klar, jetzt könnte man hingehen und sagen, na gut, dann sollen doch die Chinesen mit ihren Subventionen unsere Energiewende finanzieren. Das ist auch schön und gut, die Solarzellen sind so günstig wie nie zuvor, aber eben Arbeitsplätze hat das hierzulande der Subventionswegfall seinerzeit durchaus gekostet und Know-how geht halt eben auch verloren. Und man kann noch weiter gehen. Selbst auf die Finanzbranche wird ein möglicher Wegfall von Solarsubventionen für Privathaushalte Auswirkungen haben. Denn für Banken ist dieser staatliche Förderanspruch so eine Art Sicherheit bei der Kreditvergabe, wenn ich einen Kredit brauche, um mir so eine Solaranlage aufs Dach zu zimmern. All das muss man, oder in diesem Fall Frau Reiche, eben auch mitbedenken, wenn sie das Ganze irgendwann mal konkret macht.
Ja. Da dürfte man jetzt gespannt sein, denn die Diskussion läuft ja jetzt. Und man muss sagen, es ist auf jeden Fall sehr viel komplexer, als man im ersten Moment denkt. Vielen Dank für die ganzen Infos, Markus.
Gerne.
Mindestens eine Frage bleibt aber noch. Müssen wir den Ausbau der Solarenergie denn überhaupt noch fördern, wenn wir doch unsere Ziele in den Jahren 2023 und 2024 sogar schon übertroffen haben? Ja, sagt Nina Scheer, Bundestagsabgeordnete und Energieexpertin der SPD.
Wir können uns halt zurzeit überhaupt keinen Dämpfer leisten, ja. Und wenn es nur bei einigen dann heißt, das machen wir jetzt deswegen dann nicht mehr, weil es sich nicht mehr rechnet, dann ist das in der jetzigen Situation das falsche Signal.
Insgesamt haben wir bislang nämlich nur etwas mehr als die Hälfte unseres Ausbauziels bis 2030 geschafft. Und gerade wird tatsächlich auch für das Zwischenziel dieses Jahr zu wenig zugebaut. Wenn ihr das alles noch mal genauer wissen wollt, dann schaut doch mal auf unsere Homepage. Unter ndr.de/solarausbau haben die Kolleginnen und Kollegen von unserem Data-Team das noch mal im Einzelnen für euch aufgeschlüsselt. Nun aber Schluss für heute. Danke fürs Zuhören und hoffentlich bis bald.